Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast hat schon für King Charles von England gekocht und für dessen Mutter Queen Elizabeth, für Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry. Ein Koch also. Vielleicht kennt ihr ihn auch aus dem Fernsehen, wenn ihr Kitchen Impossible schaut. 2022, da schickte Victoria Fuchs, die Spitzenköchin aus dem Schwarzwald, ihren Kochgegner Tim Melzer nämlich in die britische Botschaft in Berlin, um dort das Lieblingsgericht der damaligen Botschafterin zu kochen. Und das Originalgericht, das Tim Melzer nachkochen musste, stammte von ihm, dem Küchenchef der britischen Botschaft. Der sitzt mir jetzt gegenüber. Ganz herzlich willkommen bei Die letzte Flasche, Robert Burgmeier. Wie schön, dass es heute mit uns klappt.
Wunderbar, dass ich Sie in der Residenz willkommen heißen kann.
Klär uns am Anfang doch nochmal auf, was war das für eine Kochaufgabe damals bei Kitchen Impossible?
Also der Tim, der musste bei mir ein Cheddar-Soufflé machen. Ja, das klingt jetzt relativ einfach. Käsesoufflé, ja genau. Wobei ein gutes, luftiges Käsesoufflé ist nicht so einfach zu machen, dass die ganzen Konsistenzen halt gut sind, dass es schön luftig ist, dass es nicht gleich zusammenfällt. Hat er ein bisschen was zu tun gehabt bei mir, ja.
Aber hat er es überhaupt erkannt, dass es ein Käsesoufflé war?
Ja, ein Käsesoufflé hat er erkannt. Die Zutaten sind nicht alle genau. Aber also das ist schon immer erstaunlich, wie viel der Rausch schmeckt. Aber in dem Fall hat er ein paar kleine Fehler reingebaut.
Aber er hat, glaube ich, trotzdem am Ende mehr Punkte gehabt als die Wiki, oder?
Ja, ich glaube, da hat er gewonnen. Er hat
trotzdem gewonnen.
Ja, am Schluss hat er gewonnen.
Seine Meisterschaft auch aus zig Jahren Sachen nachbauen. Ja, wir nehmen den Podcast heute quasi an deinem Arbeitsplatz auf, in der Residenz des britischen Botschafters in Berlin-Grunewald. Erklär uns mal bitte, wo genau wir uns jetzt gerade befinden in diesem riesigen Anwesen.
Also wir sind jetzt gerade im Wintergarten, schauen jetzt gerade in den großen Park raus, wo wir auch unsere Sommerfeste immer machen zum Beispiel. Auf der anderen Seite sehen wir so ein kleines viktorianisches Gewächshaus, wo ich auch ein bisschen was anpflanzen darf, und mein Kräutergarten ist gleich mit daneben. Meine Küche ist natürlich im Gebäude, hier bereite ich auch die ganzen Speisen eigentlich alle vor. Zusätzlich bin ich noch zuständig für die Sachen, die in der Botschaft passieren, also die Empfänge, Dinners,
Veranstaltungen,
alles, das ja. Mache ich dann auch.
Diese Villa Ullstein, die der britische Botschafter als Residenz pachtet oder benutzt, die stammt ja aus dem 19. Jahrhundert. Wie modern ist deine Küche?
Also es gibt natürlich modernere Sachen. Ich habe jetzt keinen Rotationsverdampfer und ich habe keinen, aber so ein Paco-Chat und so steht natürlich bei mir drinnen. Für die Sachen, die ich jetzt für meine Küche brauche, da habe ich eigentlich alles, und ich muss zwar ein bisschen kämpfen für viele Sachen, die ich haben will, aber das funktioniert schon.
Und sind das jetzt zum Beispiel alles britische Geräte oder so? Oder geht es so weit mit dem Patriotismus nicht, sondern du darfst dann auswählen, was du gerne brauchst?
Wir haben ein paar britische Sachen auch hier, aber die meisten Sachen sind natürlich ja auch international, schweizerisch, der Ofen kommt aus Deutschland, keine Ahnung, also das ist kein Querbeet.
Ja. Und in dieser Küche, die ich mir eben angeguckt habe, die groß ist, aber nicht enorm groß, da machst du auch diese Sommerfeste mit 1000 Gästen aus dieser Küche, bespielst du die oder baust du da noch ein Küchenzelt auf?
Ja, ich habe ein Küchenzelt auch noch, wo die ganzen kalten Sachen da sind, aber das ist immer schon eine logistische Herausforderung. Was kommt wann an, wann wird was verarbeitet, und da muss man schon ein bisschen planen, ja.
Bevor wir das vertiefen, kommen wir schon an den Punkt, ohne den diesem Podcast der rote Faden fehlen würde, nämlich die letzte Flasche. Ich bin natürlich gespannt, was du für eine besondere Flasche, für eine einzigartige Flasche ausgesucht hast, eine mit einer Geschichte. Ja, was ist es denn?
Also,
ich sehe schon einen Kühler vor mir stehen, ja, mit einem Wappen.
Genau, der Kühler, man kann den auch für eine Blumenvase nehmen. Ich finde den als Kühler sensationell. Das ist ich würde sagen, ein Pokal aus der viktorianischen Zeit, und da ist aus Silber, und da ist zum Beispiel auch das Emblem von der Königin Victoria noch drinnen. Also das
guckt mich gerade an, ja.
Genau, das ist praktisch das Zeichen von Königin Victoria, also das ist ein Originalteil von der Zeit und auch was für die Königin damals hergestellt wurde.
Und ohne zu viel zu verraten, aber es steckt eine Flasche Schaumwein drin. So viel kann ich erkennen.
Genau, und weil wir hier in der britischen Botschaft sind, habe ich einen englischen Schaumwein mitgebracht.
Ach, wie toll.
Soll ich schon mal komplett verraten, was wir da haben?
Nö, du kannst ja einfach mal einschenken und wir probieren das mal. Und
ja, gerne.
Und raten uns mal so voran, oder?
Wie ja, das machen. Ja? Genau, okay. Weil So viel Erfahrung ist wahrscheinlich da noch nicht vorhanden mit englischen Sekten,
oder? Nee, ich habe selber mal vor ungefähr 10 Jahren auf der Prowein hatten die mal so einen Auftritt, so ihren ersten, den ich so wahrgenommen habe jedenfalls. Ich glaube, 2014 war das. Da haben sich so die englischen Weinmacher vorgestellt, aber hauptsächlich eben mit ja, British Sparkling. Und ich habe schon noch so ein paar Brands in Erinnerung und vor allen Dingen, dass es direkt so auf so einem Champagner-Premium-Niveau preislich losging.
Ja, also bei ein paar ist es jetzt auch schon seit 2014 wieder ein bisschen günstiger geworden, okay, muss man sagen, weil einfach die Mengen da ja sind. Das war damals noch mal ein bisschen kleiner.
Ich habe vorhin übrigens strebermäßig noch mal geguckt, wie viel Sparkling wird eigentlich verkauft in England. Ich habe jetzt gelesen, 2024 haben sie 6,3 Millionen Flaschen schon verkauft.
Ja, innerhalb von 8 Jahren haben die sich verdoppelt, die Anbaufläche. Ja. Das ist auch relativ spannend, während des Brexits. Also vor dem Brexit gab es auch noch Regelungen von der EU, dass die nicht allzu viel anbauen durften. Ah. Und durch den Brexit dürfen die jetzt auch mehr anbauen.
Keine Schranken gefallen.
Ja, ja, weil die Böden sind da super. Ich war erst im September da und habe mir das alles mal angeschaut. Also das ist
eigentlich ist es ja in Südengland hauptsächlich, ne? Sussex, Kent und so.
Und Wessex, genau.
Wessex. Und das ist eigentlich ein ähnliches Kalkriff wie in der Champagne.
Genau, der Boden, der geht da eigentlich runter unter dem Ärmelkanal und dann geht der gleiche Boden wieder nach oben in England. Ich hoffe, das hört man jetzt.
Ja, man hat was gehört. Ich habe hier einen kleinen Pegel gesehen.
Super.
Ja, also auch schöne, schwere Bleikristall-Sektflöten. Ja.
Das sind englische Gläser. Ich trinke persönlich lieber aus ein bisschen großbauchigeren, weil ja, das tut einfach den Wein ein bisschen besser und den Sekten. Aber das ist halt hier klassisch.
Stilvoll. Ja, dann stimmt man natürlich auch damit an. Ja, machen einen guten Sound jedenfalls.
Ja, und die machen auch ein richtig schönes Licht. Wenn da die Sonne drauf scheint, dann hat man da
geschliffenes Kristall.
Hat man da richtig schöne Sachen, ja.
Ist jetzt nicht so ganz staubtrocken. Ist schon Frucht, also nicht fruchtsüß, aber fruchtig.
Fruchtig, kommt schon dahin. Das ist jetzt auch der neuere Jahrgang, den kannte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ist jetzt auch von 2014. Das ist jetzt der aktuelle Jahrgang, der gerade neu auf den Markt gekommen ist.
Also 14 ist jetzt auf dem Markt, das heißt Hefelager so lange?
Ja.
Das ist ja krass.
Und das ist aber jetzt das Premium-Produkt von der Firma Nightimber. Gibt noch eine Klasse drüber, aber das ist jetzt der Single Vineyard Tillington. Und Nightimber ist eigentlich so der Platzhirsch aus England. Und der Single Vineyard, der schmeckt mir schon sehr, sehr gut.
Wieso hast du den ausgewählt?
Weil ich den selbst super, super gerne trinke. Ja. Wenn ich den mal bekomme. Ja. Bisschen was kostet der auch.
Ist wahrscheinlich für einen Empfang mit 1000 Leuten nicht unbedingt das Getränk der Wahl. Dann.
Nein, das wird sich nicht so einrichten lassen. Aber wir hatten letztes Jahr auch einen sehr, sehr guten Gasborn Blanc de Blanc zum Beispiel zum Empfang.
Der Name klingelt auch. Das war auch auf jeden Fall damals auf der Prowein mit vertreten, Gasborn.
Ja. Genau, also da gibt es mittlerweile
Chapel Down
gibt es. Es gibt Bolney ist zum Beispiel auch eine interessante Geschichte. Ist jetzt erst von Dr. Oetker gekauft worden. Ah. Also es gibt da ganz viele, die da auch investieren im Moment. Teitinger ist Pommery da.
Auch, ne?
Pommery hat eine eigene, die nennen die da Louis Pommery in England. Teitingers heißt Domaine F. Raymond. Die haben jetzt dieses Jahr das Release gehabt. Ja, und ansonsten gibt's da, das ist sehr, sehr spannend, weil da ist so eine Goldgräberstimmung auch. Und ja klar, wenn man für eine Flasche 40, 50 Euro bekommt bei den normalen Qualitäten, ist das schon auch für Investoren relativ interessant.
Ja, und wird das immer noch hauptsächlich in England getrunken oder auch hat das einen großen Exportabdruck schon?
Also es wird mehr mit dem Export. Die sind jetzt auch wieder auf der Prowein letztes Jahr, dieses Jahr, sind auf der Pariser Weinmesse. Und es wird mehr, aber es ist natürlich ein Nischenprodukt. Und in England wird natürlich der meiste getrunken.
Wird der meiste getrunken, das meine ich, ne? Also das ist schon auch so ein bisschen Nationalstolz.
Definitiv. Aber ich sage immer, wenn man jetzt hier in Deutschland oder auch in Frankreich mal was anderes als Champagner anbieten will, weil da steckt ja auch eine Story dahinter, dann ist auch mit englischen Schaumwein hat man doch da richtig was zu erzählen und die Qualität ist halt wahnsinnig
absolut
gut.
Absolut, finde ich sehr, sehr animierend irgendwie. Die Anlagen sind ja auch maximal wahrscheinlich so 20 Jahre alt, ne?
Sind schon teilweise älter.
Okay.
Knight Timber hat, glaube ich, vor 30 Jahren oder 35 Jahren schon angefangen. Und den Weinbau haben auch damals die Römer schon angefangen gehabt, aber dann wurde es halt immer ein bisschen vergessen. Also am Anfang waren dann auch noch so Sorten wie Bacchus oder auch viele Piwis halt auch, die sie da angepflanzt haben, also Pilzwiderstandssorten.
Wenn du jetzt gerade schon da warst oder zuletzt im September, spielt dem jetzt auch so der Klimawandel noch ein bisschen in die Karten? Also hilft das eher noch, die Erwärmung oder... Also dass es reifer wird einfach und weniger Krankheiten sind?
Definitiv. Das, was auch gut ist, dass durch den Wind haben die relativ wenig falschen Mehltor und Pilzdruck. Ja, also die knackige Säure bleibt halt da vorhanden. Ja. Also ich habe mit ein paar Champagnerhäusern auch gesprochen. Die sagen, die englischen Sekte, die sehr gut gemacht sind, die schmecken eigentlich wie ein Champagner von vor 40 Jahren ungefähr.
Ah.
Jeder Jahrgang ist jetzt nicht auf dem Top-Top-Level, also wo wir jetzt letztes Jahr da waren, das war natürlich ein sehr, sehr schwieriger Jahrgang, das 2024, aber eigentlich fast überall.
Ja.
Aber für die...
Kann trotzdem interessant sein.
Was sehr, ja, machen, ja.
Sehr. Also gerade schwierige Jahrgänge gibt ja oft interessante Weine.
Ja, das stimmt, aber also wenn es überhaupt nicht reif wird, ist halt schwierig.
Das ist klar, aber das ist ja ein Problem, was in unseren Breiten, dass man gar nicht mehr kennt, dass die Sachen nicht mehr reif werden. Dafür muss man dann schon nach England oder noch weiter nach Norden.
Ja, es gibt sogar in Schottland Weinbau mittlerweile.
Ja.
Also es wächst alles immer nach oben. In Norwegen hat der Klaus-Peter Keller mit einer ehemaligen
Praktikantin
oder, macht er da so ein Projekt auch mit Riesling. Ja. Und ich glaube, das kann man auch gut trinken.
Ja, also das muss man auf dem Radar haben. Wie ist denn eigentlich mit Stillweinen in England? Also gibt es da auch, also man könnte ja einfach auch die Trauben nehmen und einen Wein draus machen.
Ja, da muss man noch suchen, dass man was Gutes findet. Es gibt's aber. Die sind, Gasborn hat zum Beispiel einen sehr, sehr guten Still Chardonnay. Simpson macht sehr gute Stillweine und ich habe letztes Mal da oben einen Pinot Noir getrunken, der hätte ich jetzt nie nach England getan. Das war richtig spannend, toll. Ja, also von Artelium war der. Das ist der ehemalige Winemaker von Knight Timber, der jetzt auch Sugru macht. Sugru ist für mich so einer der spannendsten englischen Sekte auch. Der wird hier auch vertrieben von der Firma Kierdorf, die eigentlich auch das Romane Conti haben die zum Beispiel. Mhm. Also die haben halt nur so absolute Premium-Geschichten. Also wenn man mal ein bisschen Geld übrig hat, sollte man sich mal eine Sugru-Flasche kaufen.
Sugru, wie schreibt man das?
Also Sugrue.
Okay, ja gut. Also gut, dass du auch schon mal eine Bezugsquelle genannt hast, weil das ist ja bei English Sparkling auch nicht so ganz einfach. Ich finde man nicht an jeder Ecke.
Also den Knight Timber, der ist schon sehr verbreitet.
Ja.
Also wenn man das ins Internet eingibt, dann kriegt man das eigentlich, am nächsten Tag kriegt man eigentlich alles geliefert.
Okay, wo wir schon beim Wein sind. Hast du einen Weinkeller hier in der Residenz, aus dem du schöpfen kannst?
Ja, den habe ich. Den bespiele ich seit 2010. Ich bin seit 2008 da. Die ersten zwei Jahre hat noch mein Vorgänger, der Butler, der war davor war der Sommelier im Waldhaus Sonora und ist dann hierher gekommen und hat und von dem habe ich den Weinkeller übernommen. Und 2010 habe ich die erste Weinkarte geschrieben. Mhm. Das ist auch eine lustige Geschichte. Da war gerade hier irgendwas mit dem VDP in Berlin und die Cousine von meinem ersten Botschafter, die war Chances Robinson. Ich habe hier das Buch schon da.
Ja,
und die erste Weinkarte, die ich hier geschrieben habe, war für Chances, für Hugh Johnson, für Stuart Pickett, dann der Prinz zu Salm, Prinz Proschwitz war auch noch da.
Ja, und Schloss Proschwitz, genau.
Also das war so die erste Weinkarte, die ich in meinem Leben geschrieben habe, war so für die Weinelite. Also da habe ich ein bisschen gezittert. Da war mein Essen, wusste ich, das kann ich, aber ja.
Und nach welchen Kriterien stellst du das zusammen?
Also wir haben mittlerweile eine Vorgabe vom Außenministerium, dass wir... Weltweit gilt das für alle Botschaften, dass entweder das Gastland die Weine bespielt oder englische Weine.
Ah.
Also wir müssen natürlich auch schauen, dass wir den Menschen hier zeigen, dass es auch in England guten Wein gibt. Das gehört dazu, aber wir können jetzt nicht alles damit bespielen und wir machen natürlich auch deutsche Weine dazu.
Also du hast Englisch und Deutsch?
Ja.
Aber jetzt keinen französischen Wein?
Nee, das hatten wir früher immer mal, so ein paar Bordeaux oder Burgunder auch noch da und so. Aber im Moment sind es nur deutsche und englische.
Kannst du ein bisschen Name-Dropping machen, dass man mal so weiß, wer, was ihr so, welche Winzer ihr pflegt hier und ausschenkt?
Also ich habe was sehr Interessantes. Es gibt einen Weinberg im Rheingau, der heißt Königin Victoria Berg. Das ist so unser, ich sage jetzt mal, Haus- und Hof-Riesling. Den liebe ich auch selber, weil den kannst du zu fast allem richtig gut trinken. Und vom Weingut Joachim Flick.
Gibt es natürlich auch schon wieder eine Verbindung, ne?
Zu natürlich.
Im Namen.
Ja, dann, ich habe auch immer ein bisschen wechselnd, also von viele große Gewächse von Gröbe. Dann habe ich ein paar nicht so bekannte Winzer, wie den Mario Zelada, der macht einen super guten Pinot Noir in Rheinhessen, aber das ist eben eher so ein Garagenwinzer. Also ich habe da, spiele so ein bisschen rum. Ja. Habe aber auch Huber, ein paar Klaus-Peter Kellers, Sachen auch da, der ist auch Lieferant im Buckingham Palace und ich schaue immer, dass ich ein paar Sachen verstecke, dass ich die reifen lassen kann, also bei mir werden die eigentlich immer gut gereift auf den Tisch gebracht, bei den Weinen, wo es sich lohnt.
Ja, schön. Kannst du sagen, ungefähr, dass man so eine Idee hat, wie viele Flaschen sind in so einem Keller?
Ich habe im Moment gar nicht so viele da, es sind so, ich würde sagen, 3000 Flaschen sind es jetzt.
Boah, ist schon... Das ist nicht nichts, ne?
Ja.
Muss man halt den Überblick bewahren. Aber du, ist interessant, das ist so ein Mix aus großen Namen und experimentelleren Sachen oder unbekannten Sachen. Ne?
Genau.
Ja. Wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen mit deinem Kollegen Jan-Göran Barth, dem Chefkoch des deutschen Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Der macht ja mit den Weinen auch ganz klar Werbung für das Weinland Deutschland. Du hast jetzt gesagt, ihr habt diese Vorgabe, also ihr sollt aber auch ein bisschen das Weinland England dann repräsentieren, ne?
Ja, genau.
Machst du das mit Sparkling oder auch mit Stillwein?
Dazu? Im Moment habe ich keinen Stillwein da.
Ja.
Da bin ich noch auf der Suche ein bisschen nach einem Preis-Leistungs-Sieger. Und auch, das ist auch noch eine Geschichte, dass Stillweine relativ schwer zu bekommen sind in Deutschland aus England. Also wenn ich mir die aus England besorge, dann muss ich genauso das Shipping bezahlen und die, alles, was noch dazu bekommt, da denkt man immer, das ist einfacher mit einer Botschaft, aber das sind bei uns die gleichen Vorgaben.
Und du hast ja auch wahrscheinlich eine gewisse Wirtschaftlichkeitsvorgabe.
Genau.
Dass du nicht das also, Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen sollst. Ja. Wird grundsätzlich Wein ausgeschenkt oder gibt es auch Ausnahmen?
Eigentlich bieten wir das schon immer an. Wir machen jetzt aber natürlich auch ein paar religiöse Geschichten, wo das halt nicht angebracht ist. Mittags wird zum Beispiel auch viel weniger Wein verlangt, wo ich angefangen habe. Es sind immer ein, zwei Gläser mittags auch getrunken worden. Das hat man heute eigentlich kaum mehr. Und es wird auch abends viel, viel weniger getrunken als... als es mal war.
Ja, und habt ihr dann auch alkoholfreie Alternativen so? Habt ihr was in der Hinterhand oder gibt es Wasser dann?
Nee, wir haben auch natürlich, ich habe auch einen alkoholfreien Sekt zum Beispiel da. Ja. Ehrlich gesagt wird der aber nie groß angefragt. Lieber trinken die dann auch Wasser. Also das ist dann, da geht es eigentlich hauptsächlich geht's darum, dass der Abend dann nicht unterbrochen wird durch irgendwelche Wünsche oder was, sondern der Abend muss immer smooth laufen. Und ja, ich sage immer, wir hier als Entertainer und als Köche und Kellner, wir müssen schauen, dass die Diplomatie funktioniert und wir sind so Unterstützer. Es geht eigentlich nie hauptsächlich um uns.
Und ums Essen, also das ist dienend, in einer dienenden Funktion.
Ja, aber es hilft sehr vielen Konversationen, dass das wieder in Schwung kommt.
Glaube ich. Lass uns mal übers Kochen sprechen. Du bist ja gebürtiger Bayer, stammst aus Dachau. Wer oder was hat dich kulinarisch geprägt?
Also eigentlich schon meine Familie, weil wir haben eine bayerische Wirtschaft zu Hause, eine Metzgerei. Mein Vater ist ein sehr guter Metzger, mittlerweile 85, der macht aber immer noch die ganze Wurst für unser kleines Hotel, fürs Frühstück. Das lässt er sich nicht nehmen. Ab und zu gibt es auch noch Weißwürste von ihm, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind. Und da freue ich mich auch schon immer, wenn ich da gerade da bin, wenn es sie gibt. Und ich habe eine ganz normale Kochausbildung gemacht am Tegernsee in einem sehr guten Restaurant im Freihaus Brenner. Das kennt man, glaube ich, aber das ist jetzt kein Stern oder hat ein Bib Gourmand aktuell und damals war es auch so. Ich habe mit den besten Zutaten gearbeitet, habe aber gelernt zu arbeiten. Das war eigentlich das Allerwichtigste da. Zum Abschluss meiner Lehre hat mich meine Oma, die bis 85 oder 86 hat die auch noch gekocht, hat gemeint, ich lade euch mal alle ein ins Tantris. Und damals war ich immer noch der Meinung, ich werde zu Hause gebraucht und muss zu Hause den Betrieb übernehmen oder darf. also ich habe ich sehr, sehr lange gedacht, aber beim Tantris zu essen bei Hans Haas, das war so ein Erweckungserlebnis, dass sich dann eine andere Art von Küche eingeschlagen hat. Und dann habe ich so ein paar andere Stellen noch gehabt, wo es richtig Spaß gemacht hat.
Die Oma ist schuld, dass du nicht übernommen hast.
Nee, die hat dafür gesorgt, dass ich eine andere Art von Gastronomie einschlage.
Horizonterweiterung.
Ja, genau. Und dann bin ich irgendwann halt in Berlin auch gelandet.
Ja, ich wollte nur noch mal kurz hören, also ist das auch so dann deine kulinarische Prägung, diese Gasthausküche, mit der du groß geworden bist? Also viel Fleisch auf dem Teller oder was sind so für dich so Kindergerichte, an die du dich erinnerst? Oder so, womit du so groß geworden bist. So.
Ja, also in der Metzgerei mit einer Wirtschaft, da gibt es wenig Gemüse. Ja. Wenn mal Gemüse, dann war es Salat. Und ansonsten war schon sehr viel Fleisch dabei.
Ja.
Deswegen bin ich auch 1,90 geworden, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Wie kamst du denn dann an diesen Job in der britischen Botschaft? Überhaupt eine Verbindung zu den Briten? Wie ist das passiert?
Also ich habe schon mal in England gearbeitet. Ich war im Dorchester für eine kurze Zeit. Und bin dann von da aus wieder zurück zum Tegernsee, habe dann da auch für die Vorstände von BMW gearbeitet.
Ja, da so ein Tagungs.
Die haben Tagungs. Genau, das ist so, das, ja. Gut Schwarzenbach, genau. Heißt das.
Gibt's das noch?
Glaube ich, ja, das gibt's noch. Da war halt ständig der Vorstand bei uns und einer der Vorstände war auch Robertson, hat er geheißen. Der war auch für Rolls-Royce zuständig.
Ja, na klar, gehört auch zu BMW.
Da gab's schon so eine bisschen Verbindung und dann habe ich irgendwann mal einen neuen Job gesucht, weil ich auch weiterkommen wollte. Und dann gab es halt den Aushang hier, dass die britische Botschaft einen Koch sucht. Und am Anfang war ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt die Botschaft ist, weil das war ein ganz kleiner Zwei- oder Dreizeiler in der allgemeinen Hotel- und Gaststättenzeitung.
Eine Kleinanzeige.
Ja, genau. Also ich denke mal, die mussten das offiziell ausschreiben, so als Vorgabe. Ja. Normalerweise werden solche Jobs unter der Hand vergeben.
Ja.
Ja, und dann habe ich mich ganz normal beworben.
Gab es ein Auswahlverfahren? Gab es noch mehrere?
Also es gab da, in der zweiten Runde waren wir dann zu sechst. Ich kann noch von meinem Vorstellungsgespräch erzählen, das war auch ziemlich interessant. Die Botschaft ist ja neben Adlon, also um die Ecke einmal.
Ja.
Und ich bin eine Viertelstunde zu früh zum Vorstellungsgespräch gekommen und wurde dann von der Security dann gebeten, nochmal in einer Viertelstunde zu kommen, weil ich sonst vielleicht einem Bewerber über den Weg gelaufen wäre. Und dann war ich relativ nervös. Mein Englisch war jetzt nicht ganz so gut und ich habe ein Vorstellungsgespräch mit dem Botschafter gehabt und seiner Frau. Und ich bin dann einmal um die Ecke gegangen und da gab es noch den Weinladen im Adlon drinnen. Okay. Ich bin da reingegangen und habe dann ein bisschen rumgeschaut, weil Wein ist immer schon meine Passion. Und dann hat der gesagt, Sie sehen aus, als könnten Sie ein Glas Riesling gebrauchen. Und ich so, ja. Und dann habe ich da ein kleines Glas Riesling getrunken und dann konnte ich nachher sehr gut Englisch sprechen.
Ach, da hast du dich da ein bisschen gedopt.
Ja, genau.
Ja. Und wann war das ungefähr?
Also, 2008.
2008, im Herbst hast du dann
angefangen. Genau.
Ne? Ja. Was hat dich da dran gereizt?
Mich hat es gereizt, dass das einfach komplett eine andere Geschichte war. Ich habe damals zwei kleine Kinder gehabt. Ich wusste, dass man hier sehr gut kochen kann und trotzdem relativ geregelt, was sich danach ein bisschen relativiert hat, weil so geregelt ist es dann auch nicht immer. Aber es ist planbarer als in der Sternegastronomie zum Beispiel.
Die Arbeitszeit, familienfreundlicher.
Und das war, familienfreundlich hat es mir gebracht und dann konnte ich halt so kochen, wie ich es gewohnt war, ja.
Wie groß ist deine Küchenmannschaft oder bist du die Küchenmannschaft?
Nee, ich habe noch eine Küchenhilfe, das ist so die gute Fee, die macht auch super gerne vom Kuchen bis zu allen Gebäcken, ist das ihre Passion, da mische ich mich gar nicht mehr groß ein, das funktioniert super.
Ja.
Also bis 20 Personen mache ich das eigentlich mit ihr alleine und wenn es mehr werden, also für so Sommerfeste habe ich teilweise 12, 13, 14 Köche da.
Mhm. Ja. Da hast du auch so eine Art, so ein Pool, auf den du zugreifen kannst, ne?
Genau.
Auch mit Jan Göran, glaube ich, zusammen, oder? Ist das was Ähnliches? Weil der hat das auch erzählt für den Bundespräsidenten, dass er bei großen Sachen sich Expertise ranholt, also Kochkraft, auch dich.
Ja, genau.
Spannend, ne?
Ich bin auch ab und zu im Schloss Bellevue, wenn es gerade passt bei mir, weil es ist immer schön, weil man irgendwie Kollegen auch sieht. Also das ist immer ein bisschen wie ein Klassentreffen. Und so geht es den Köchen, die bei mir arbeiten, genauso. Wo ich 2008 angefangen habe, habe ich auch so eine Art Botschaftsköche-Zirkel gegründet. Oder halt abtelefoniert, wer irgendwie Bock hat, dass man sich mal trifft und dass man zusammen irgendwie was macht und sich trifft und auch gegenseitig hilft. Und davon lebe ich heute immer noch,
Was sind deine Aufgaben und was machst du nicht?
Wir sind hier ja ein relativ kleines Team in der Residenz. Wir haben einen Butler, wir haben zwei Mädels, die hier für die Sauberkeit zuständig sind, die aber auch servieren am Abend. Ich und meine Küchenhilfe, die sind für die Küche zuständig, aber eigentlich helfen wir uns hier alle zusammen. Ich habe noch einen Residenzmanager, wir sind eigentlich so auf einem Level. Ich kümmere mich um die Küche und er sich eigentlich um das andere, aber eigentlich helfen wir uns alle so ein bisschen gegenseitig, wenn irgendwie Not am Mann ist. Und was ich nicht mache oder nicht so gern mache, ist alles, was mit irgendwelchen Listen oder Computer, also ich bin kein guter Verwalter, sage ich jetzt mal.
Außer beim Weinkeller.
Ja, genau.
Das Kellerbuch führst du schon selber.
Ja.
Ja. Ich meinte das mehr so aufs Kochen. Also ich glaube, ihr kocht ja zum Beispiel nicht für die Mitarbeiter der Botschaft.
Ne? Genau, das machen wir nicht.
Haben die eine eigene Kantine in der Botschaft?
Wir haben aktuell keine Kantine, aber bis vor kurzem hatten wir auch eine in der Botschaft.
Also die müssen rausgehen oder sich was Meal Prepping, irgendwas mitbringen quasi.
Ja, aber ich glaube, in Mitte gibt es so ein paar Stellen auch von anderen Ministerien, wo man auch hingehen kann.
Ja, stimmt. Also du kochst meistens eben hier in der Residenz in Grunewald, wo der Botschafter eben regelmäßig auch Empfänge macht, Abendessen veranstaltet, kleinere, größere Runden hat mit Gesprächen, mit Vorträgen, wo man dann im Anschluss vielleicht noch ein paar Häppchen bekommt, bis hin zur großen Gartenparty zu Ehren des Geburtstags des Königs.
Genau,
das ist es eigentlich so? Der Charles hat ja jetzt, glaube ich auch im November jetzt Geburtstag. Feiert der auch im Sommer? Oder feiern alle britischen Könige im Sommer Geburtstag? Ist das so?
Das wird traditionell immer im Sommer gemacht. Also von Ende Mai bis Mitte Juni ist das eigentlich auch weltweit immer die King's Birthday Parties. Gibt so eine Art Saison wegen Wetter. Ja. Die Queen hatte ja auch nicht da Geburtstag zum Beispiel. Die hatte auch im April Geburtstag. Ja. Und aufgrund vom Wetter wurde das dann immer verlegt. Und das gilt ja auch als Nationalfeiertag in England. Also,
ja. Und was würdest du sagen, wie viele Anlässe bekocht ihr so im Monat, im Jahr?
Das ist komplett unterschiedlich. Erstmal hängt es viel vom Botschafter ab und dann auch von der politischen Situation gerade, was für Tagungen gerade vielleicht in Berlin sind, was wir für Hintergrundgespräche haben, wir haben ein paar wiederkehrende Veranstaltungen, würde ich sagen, jetzt so 10, 15 größere Gala-Diners, die im Jahr sind. Und ansonsten, ich habe manchmal 3, 4 Veranstaltungen an einem Tag und manchmal 2, 3 Tage nicht viel, wo ich aber dann auch brauche, um alles irgendwie zu organisieren und herzurichten.
Klar. Welchen Einfluss nehmen denn die jeweiligen Botschafter auf die Küche?
Also ich habe es bis jetzt so kennengelernt, dass die erstmal schauen, was ich so kann und dann wird dann natürlich so gesagt, was sie gerne hätten, ist klar. Aber die meiste Zeit darf ich eigentlich machen, was ich will und dann wird so ein bisschen feinjustiert. Es gibt natürlich manchmal so Sachen, die dann, wo ich ein paar Menüvorschläge machen muss, die dann ausgewählt werden, aber im Prinzip darf ich eigentlich frei entscheiden.
Und dein aktueller Chef, Andrew Mitchell, der ist ja seit September 2024 britischer Botschafter in Deutschland. Was mag der gern? Ist das ein guter Esser?
Ja, und der macht auch viel Sport und ist auch sehr aktiv und isst super gerne Fisch.
Aha, okay.
Und auch sehr gerne Käse. Da gibt es zum Beispiel auch noch zum britischen Käse, kann ich auch noch ein bisschen was erzählen.
Wollte ich gleich mit dir sowieso über britische Küche sprechen. Ich wollte nur so verstehen, so du bist auch ja für den Privathaushalt quasi hier ein bisschen mit zuständig.
Ja, oder nicht wirklich? Wobei das ein bisschen zurückgefahren wurde. Am Anfang war das ein kompletter Teil von meinem Job. Mittlerweile, ich kaufe dafür ein und viele wollen halt auch für sich selber kochen. Wenn die am Abend, dann wollen sie natürlich auch ein bisschen Privacy haben und dann wird selbst gekocht.
Ja. Hat der aktuelle Botschafter Kinder? Oder ist der alleine hier oder ist das geheim?
Ja, also ich glaube, das steht auch im Internet, deswegen kann man das erzählen. Also es gibt Kinder, aber die sind nicht ständig hier, weil die auch studieren. Die
sind schon groß. Ja, also die musst du nicht bekochen. Also
genau. Musst du
nicht auf Kinderwünsche Rücksicht nehmen. Niemand kann ja so leicht bei dir essen gehen. Also bei so einem Dinner mit dem Botschafter zieht ja auch wahrscheinlich keiner das Smartphone aus der Tasche und macht sich Bilder von deinem Essen. Also ist auch nicht so einfach, eine Vorstellung davon zu bekommen, was du kochst. Also wie würdest du deinen Kochstil beschreiben?
Also ich koche schon sehr klassisch, muss ich sagen. Die Grundlage ist schon die französische Küche.
Lange gezogene Soßen.
Genau. Und Schmorgerichte auch.
Braten.
Ja, Braten auch ab und zu. Aber es gibt natürlich auch viele britische Klassiker, die man immer wieder hier sieht. Ja, auch vom Käsesoufflé bis zum Wellington, bei großen Veranstaltungen, bei Empfängen gibt es auch mal Fish and Chips, wobei ich das nicht ganz so gerne mache, weil wenn ich das mache...
Das ist ja ein Endgegner, sowas. Frittiertes, was dann nicht durchpappen soll.
Nee, das funktioniert schon. Also. Es ist nur, meine Fish and Chips, würde ich sagen, die sind okay, aber... Was es sehr schade ist, es wird dann nichts viel anderes gegessen. So. Also man macht dann sich sehr viele Gedanken für die anderen Gerichte und die Gäste, die essen halt gerne Fish and Chips, weil das halt hier auch dazugehört. Und dann bleiben die anderen Gerichte ein bisschen auf der Strecke.
Ja. Also das ist eigentlich eine Konkurrenz, die man sich nicht selber gerne ins Haus holen würde.
Genau, also es gibt es natürlich schon ab und zu.
Aber, ja. Versuchst du besonders traditionell zu sein dann mit britischer Küche?
Ja, versuche ich schon, wobei das natürlich immer auch in die Moderne reingezogen wird. Also es gibt jetzt nicht die Lamm mit Minzsoße, habe ich jetzt, glaube ich, ein-, zweimal in der Zeit gemacht, wo ich hier bin, seit 2008. Wobei das gar nicht so schlecht schmeckt, muss man sagen. Aber
es ist natürlich so fast eine karikaturhafte Gericht. Ja? Also da denkt man sofort an Monty Python oder so und hat irgendwie sofort so ein Kopfkino und macht dann vielleicht eher zu als auf. Ne?
Ja, aber es gibt auch viele Pies bei mir, auch gerade so Fingerfood, die man schön in die Hand nehmen kann. Oder... was ich auch gerne mache, gibt ja einen großen Bezug auch zur indischen Küche oder zur pakistanischen, die ehemaligen Commonwealth-Geschichten.
Gibt es
natürlich auch.
Indische Küche.
Ab und zu kommt dann schon auch mal sowas auf den Tisch. Da hat man ein bisschen Spielraum, hat man ja.
Machst du auch Anleihen an Schottland und Wales, Nordirland?
Ja, also wir haben traditionell im Januar gibt es diese Burns Night von Robert Burns, dem Nationaldichter. Und da gibt es auch eine große Veranstaltung, wo getanzt wird, wo Dudelsack kommt. Wobei den Dudelsack haben wir hier relativ oft. Und dann gibt es auch Haggis, dann gibt es Cranachan, ist das typische Dessert. Das ist dann mit einer Creme Double aufgeschlagen, geröstetem Hafer, Honig und ein paar Früchten. Klingt einfach, ist aber super, super lecker.
So ein Speicheleinfluss.
Ja.
Die britische Küche, die hat ja lange mit mehr oder weniger begründbaren Vorurteilen gekämpft. So lange gekocht, lauwarme Gemüse, schwere Fleischgerichte, seltsame Zumutungen, eben Haggis oder Shepherd's Pie. Nehmen wir uns mal mit hinter die Klischees. Die Briten haben wunderbare Produkte.
Ja, aber sicher. Wenn man sich allein mal vorstellt, die ganzen Tiere, die stehen ja eigentlich nur im grünen Gras. Das ist von der Aromatik her ganz was Besonderes. Und
entweder wird gesaugt oder es spielt einer Bowling über uns.
Da oben wird wahrscheinlich ein Möbelstück geschoben. Das war's. Nee,
ist, glaube ich, angekommen.
Ist angekommen, okay. Ja.
Also, wir waren bei den Tieren, die im Grünen stehen können.
Ja, also von den Lämmern, also ich liebe zum Beispiel, wenn man das hier bekommt, das walisische Lamm ist für mich eins der besten Fleischsorten. Ich habe früher öfters mit einem Pojak-Lamm oder so gearbeitet, aber diese Kernigkeit, dieses tolle, feine Fleisch von einem walisischen Lamm, das liebe ich.
Wo bekommst du das denn?
Bekommt man hier in Berlin beim Großhändler Havelland zum Beispiel. Ah, ja. Ich kriege das auch von anderen Quellen, aber wenn man jetzt hier in Berlin ist, kann man das über Havelland bestellen.
Ja. Okay. Ja, es gibt natürlich, es ist eine Insel, also es gibt auch viel Wasser.
Ne? Und sehr viele verschiedene gute Fische. Vor dem Brexit habe ich immer geschaut, dass ich zum Beispiel das frische Paradies oder ein paar andere Lieferanten dazu animiert haben, holt mir doch bitte mal das und das, weil das könnt ihr bestimmt auch gut gebrauchen, weil diese Mengen brauche ich ja auch nicht. Also nur wegen mir importieren die nichts, aber ein paar Sachen machen absolut Sinn, dass man die besorgt.
Was zum Beispiel?
Nordirisches Rind zum Beispiel. Mhm. Oder auch diese ganzen guten Cheddars und Leicester Cheese und ja, also da gibt es so viele verschiedene gute britische Produkte, die muss man aber auch erst, oder einen schottischen Lachs zum Beispiel, Jakobsmuscheln aus Schottland getauchte. In Schottland gibt es super gute Langostinos. Die kann man vergleichen mit den aus Kroatien, die ganz tollen. Sind noch sogar noch mal ein bisschen teuer, aber sehr, sehr gut. Ja, also da gerade Meeresfische und Meeresfrüchte ist man sehr gut aufgestellt in England.
Ja, und du hast ja vorhin schon angedeutet, eines deiner Leib- und Magenthemen, Käse. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, Großbritannien hätte mehr Käsesorten als Frankreich. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Weltklasse.
Ja, das ist durch die ganze Säkularisation wurde damals extrem viel kaputt gemacht, weil die ganzen, da gab der Käse kam aus den Klöstern hauptsächlich.
Ja, ja, klar.
Wo das dann eingestampft wurde, war das ein bisschen schwieriger, aber die Milch und sowas ist ja auch was anderes durch die ganze Vegetation, die auf der Insel ist. Und da gab es zum Beispiel dieses Neil's Yard Dairy, was lustigerweise auf demselben Hinterhof wie Monty Python ist. Die haben sich dafür eingesetzt, in den 70ern schon, dass der britische Käse wieder nach vorne kommt und haben dann dafür gearbeitet, dass die alten Rezepte wieder nach vorne kommen, dass die Landwirte die Milch so produzieren, wie die auch genau für diese Käse gebraucht wird. Und die haben einen ganz großen Anteil daran, dass der britische Käse das ist, was er heute wieder ist. Bei diesem Cheddar-Soufflé hatte ich einen Clossbound-Cheddar aus Devon, war der. Und Clossbound heißt, der wird erstmal als Käse gemacht, als Käseleib, und dann wird er nochmal in ein Leinentuch eingeschlagen. Das wird in Schmalz getränkt und dann reift er nochmal in diesem Leinentuch ewig lang. Und das ist nochmal von der Geschmacksfülle, sowas hat man in Frankreich nicht.
Und das legt man dann in die Höhle oder wo kommt das hin mit dem Schmalztuch oder ist das einfach im Kühlhaus? Oder?
Ich glaube, das gibt's beides. Also da gibt es auch Höhlen, wo das gemacht wird und es bilden sich auch so ein paar Schimmelsporen, die dann das Ganze nochmal sehr interessant machen. Ja.
Ich finde aber, also ich liebe Stilton zum Beispiel, aber ich finde es sehr schwierig, welchen zu finden. Und Cheddar genauso. Also guten Cheddar und guten Stilton in Deutschland zu finden, finde ich problematisch, weiß ich nicht.
Also einen sehr guten Cheddar hat zum Beispiel unter der Theke immer der Fritz Blomeyer.
Der war ja auch schon Gast bei uns.
Genau, ein enger Freund von mir. Und obwohl er für deutschen Käse bekannt ist, unter dem Tisch hat er auch immer einen sehr guten.
Ja, ja, aber ich frage ja auch für Menschen, die jetzt nicht in Berlin wohnen und diesen Podcast hören.
Also ich finde, mit einem Cheddar und auch mit den ganzen Stilton oder auch Leicester Blue oder die Sachen auf einem guten, gut sortierten Wochenmarkt kann man die auch schon finden. Also ein gut sortierter Käseladen.
Guter Tipp.
Oder im Internet natürlich, der Tölzer Karsladen hat sowas, Waldmann Käse hat sowas. Auch in einer sehr, sehr guter Qualität. Also da gibt es ein paar Spezialisten, die da... Also natürlich ist ein französischer Käse leichter zu bekommen, aber die handgemachten englischen Käse, wenn man die mal bekommt, das lohnt sich der Aufwand.
Lohnt sich der Umweg, ja. Lass uns noch ein bisschen über britische Küche sprechen, also und britische Köche. Ich habe das vorhin schon angedeutet, der Ruf war so ruiniert, ja, aber das hat ja auch irgendwie Raum gegeben für Neues, ne, für Innovation. Also hier Gordon Ramsay oder Heston Blumenthal und natürlich Jamie Oliver, ja, die haben ja auch bei uns wahnsinnig viel verändert. Das haben viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, wie sehr wir durch britische Köche auch in unserem Geschmacksvorlieben geprägt worden sind.
Ja, also wenn man jetzt gerade mal den Jamie nimmt, der ist ja auch ein Big Buddy zu Tim Meltzer und das ist ja eigentlich das deutsche Pendant, wie die angefangen habe. Die Blaupause war Jamie Oliver. Heston Blumenthal ist natürlich ein Verrückter mit seinen ganzen Experimentiergeschichten, aber so ein Nigel Slater zum Beispiel ist auch ein großartiger Koch. Ein Gordon Ramsay, gut, die sind auch alle bekannt durch ihre Fernsehgeschichten, aber die englische Küche hat sich ja auch durch europäische Köche auch mitentwickelt, durch den Anton Mosimann zum Beispiel damals.
Der sagt mir jetzt gerade nichts, also das klingelt irgendwo, aber kannst du den nochmal einordnen?
Mosimann war ein Schweizer Koch, der ewig lange auch im Savoy, glaube ich, hatte, oder im Dorchester, ich weiß gar nicht, war der im Savoy damals in den 80er Jahren ein Urgestein. Mhm. Und davon sind ganz viele... Oder Marco Pierre Weid zum Beispiel, das war mein großes Vorbild, wo ich Ausbildung gemacht habe. Da habe ich alle Kochbücher verschlungen, weil er halt auch so ein wilder Kerl war. Und Gordon Ramsay und so, die waren alle bei dem und haben von ihm gelernt.
Ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil, also, dass diese britische Küche so immer noch so ein bisschen so ein Underdog-Dasein führt?
Wenn ich jetzt mal als Deutscher sagen kann, wir haben ja auch nicht die allerbeste in der Welt, den besten Ruf. Küche, ja, aber wenn man jetzt so mal schaut, haben sowohl die Briten als auch die Deutschen in der Spitzengastronomie, sind die extrem weit vorne, was natürlich auch daran liegt, dass es die Kaufkraft da ist und die Upper Class hat immer schon gut gegessen. Das war auch im 16. Jahrhundert haben die gut gegessen.
Aber für dich ist es doch eigentlich ein ganz gute, es nimmt ja auch so ein bisschen den Druck raus, finde ich, oder?
Ja, also am Anfang habe ich mir immer gedacht, eigentlich habe ich es ja, bei mir erwartet keiner was und dann bekommen sie was Gutes. Wenn sie zur französischen Botschaft gehen, dann ist die Erwartungshaltung viel höher. Habe ich vielleicht ab und zu ein bisschen einfacher, wenn man es so sehen kann.
Hat sich aber auch geändert, weil natürlich alle wissen, wie gut die britische Küche sein kann.
Ja.
Und die Produkte, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, genau. Ne?
Ja. Kriegst du eigentlich alle Zutaten? Wir haben jetzt eben schon ein bisschen über das Fleisch gesprochen und so. Aber gibt es Dinge, die du gar nicht findest aus England, die du brauchst zum Kochen?
Was ich immer sehr gerne haben würde, ist diese Jersey Potatoes. Und die habe ich bis jetzt noch nicht, also ich habe sie ein paar Mal schon gegessen natürlich, aber ich habe die hier in Deutschland noch nie bekommen und die hätte ich schon gerne mal.
Warum sind die so gut?
Die wachsen halt da Terroir auf der Terroir wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ja. Die schmecken schon extrem gut. Also sind relativ klein und die Konsistenz ist schon mal super und so eine leichte Salzigkeit. Jersey Potatoes, wenn man die mal irgendwo bekommen kann, sollte man unbedingt zuschlagen.
Ja, einen Sack mitbringen und hier bitte abliefern.
Ja, bitte, bitte.
Ja, Robert freut sich. Wie stark redet das Protokoll mit, wenn du hier was kochen willst oder sollst?
Eher weniger. Also bei ganz hohen Besuchen wird dann eher mit den Adjutanten oder auch mit den Palästen angesprochen. Aber das Protokoll, klar, die Abläufe, die werden vorgegeben, aber jetzt nicht, was ich kochen soll.
Ja gut, ich meine, man wird wahrscheinlich, wenn man bestimmte Gäste aus dem arabischen Raum hat oder muslimische Speisevorschriften, da wird man schon ein bisschen drauf achten.
Ja klar, aber das ist ja selbsterklärend.
Ja,
das ist
ja. Gegen Ende würde ich noch gerne ein bisschen über die Royals sprechen natürlich. Als die Queen im Sommer 2015 zum Staatsbesuch in Berlin war, da hast du ja schon für sie gekocht. Ich habe gekramt, Bachforelle und Müritzlamm hätte es gegeben.
Ja, das war stimmt aber, das gab's ja, aber da habe ich mitgekocht, das war aber beim Jan Görand.
Ah, okay.
Das war das Menü, das Jan Görand im Bundespräsidenten
Jahr gemacht hat. Bundespräsident. Was hast du denn für sie gekocht?
Wir hatten hier eine Gartenparty und was ich im Beck gekocht habe, das darf ich natürlich nicht sagen, aber hier hatten wir eine Gartenparty mit meinen Nibbles, die ich hier dann gemacht habe. Ehrlich gesagt, von 2015 wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten nordirischen Blue Cheese. Das weiß ich noch. Der hat mich fast umgehauen, weil er so gut war. Dann hatte ich einen. Damals gab es noch das Krönungshühnchen, also das Coronation Chicken, das damals entwickelt wurde für die Krönung von der Queen Elizabeth. Und das habe ich so ein bisschen moderner gemacht. Ja, also das weiß ich noch, aber mehr kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
Weißt du auch noch, wie aufgeregt du warst?
Das ging eigentlich. Ich bin da relativ, wenn alles um mich rum laut wird, werde ich eigentlich immer ruhiger.
Mhm. War es auch so bei der Geburtstagsparty mit Prinz Charles und Camilla 2019?
Ja, eigentlich genau das Gleiche.
War auch Gartenparty.
Das war auch eine Gartenparty, genau. Und das war auch total schön, weil da durfte ich dann auch meine ganzen Lieferanten, die ich hier in Berlin habe und im Umkreis, durfte ich dann dem damaligen Prince of Wales, dem jetzigen König, vorstellen. Und das war sehr, sehr cool, weil ich da am meisten Zeit eigentlich gekriegt habe, weil die ganzen politischen Sachen, also unsere Geschichte hat ihm am meisten interessiert dann.
Aber er ist ja auch selber Farmer gewesen, ne? Oder immer noch, weiß ich nicht, als König vielleicht nicht mehr, aber als Prinz war das jedenfalls und hat auch dieses Thema Nachhaltigkeit ja ganz doll gespielt immer. Ne?
Ja. Der wurde ja in den frühen Jahren wurde da eher belächelt und eigentlich war der Vorreiter der ganzen Organic Farming und so weiter. Und das ist ja alles auch sehr nachhaltig, was er gemacht hat und hat viele Nachahmer gefunden, Gott sei Dank.
Ja, und jetzt ist er König. Er war ja auch schon zum Antrittsbesuch in Berlin, seine erste Auslandsreise. Ich glaube, Ende März war das, 2023. Hast du auch schon für ihn gekocht, als König jetzt, mit der Krone auf
sozusagen? Also ich habe zuerst beim Bundespräsidenten mitgekocht, wo ich natürlich keine Verantwortung gehabt habe.
Da hat der Bundespräsident den König eingeladen, genau, Staatsbankett quasi.
Richtig. Und am nächsten Tag gab es dann in Hamburg eine Veranstaltung, die die britische Botschaft veranstaltet hat. Und da habe ich mit einem Caterer zusammen eine Veranstaltung für 3000 Leute organisiert.
Was kocht man da für 3000?
Ja, das waren dann auch so die von den Pies angefangen, Roastbeef, schottischen Lachs und so die ganz typischen Geschichten eigentlich.
Aber so als Fingerfood oder ganz
als Fingerfood, gesetzt? Ja. Nee, Fingerfood, also es war nicht gesetzt, sondern Fingerfood oder so Stationen, wo dann irgendwas live gekocht wurde.
Gibt es eigentlich irgendwelche No-Gos an der Tafel des Botschafters? Also so Dinge, die man besser nicht serviert?
Alles muss leicht zu essen sein, wenn man jetzt beim Essen ewig lang schneiden rummachen muss und so. Oder auch die Stücke, die man in den Mund nimmt, dass die halt nicht zu groß sind, dass man sich immer nebenher unterhalten kann, das ist wichtig. Dann zu überwürzt natürlich auch nicht. Ja, aber es gibt nicht so viele Vorgaben. Es muss immer praktisch sein. Sehr, sehr gut und praktisch zu essen.
Aber Fish and Chips ist ja zumindest mit Kleckergefahr verbunden, also wenn man nicht aufpasst.
Ja, aber leider ist das sehr beliebt.
Trotzdem sehr geil für viele. Ja, wir suchen ja auch immer ein paar Praxistipps noch. Also was würdest du denn sagen, wenn ich kochen will für eine größere Runde zu Hause, was kann ich tun, damit es allen schmeckt und dass es auch alle festlich finden und ich selber nicht so in so eine Hektik gerate dabei?
Da kann man natürlich, wenn man gerne Fleisch isst, was Geschmortes erstmal machen. Das kann man super vorbereiten. Da hat man dann auch am Tag sehr viel Zeit für die Gäste. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man was Ordentliches einkauft, also die besten Produkte einkaufen, die man irgendwie bekommen kann und sich fürs Kochen schon Zeit nimmt. Ich würde jetzt vielleicht keine frischen Jakobsmuschel braten, weil da ist man dann beschäftigt.
Da gerät man in Hektik.
Oder, keine Ahnung, Steak und sowas. Ja, irgendwas, was zu gut vorbereiten ist, wo man dann am Tag der Veranstaltung nicht allzu viel zu tun hat.
Du bist jetzt 17 Jahre dabei hier, kann das sein? Habe ich richtig gerechnet?
Genau.
Was kommt als nächstes?
Also das ist
beziehungsweise, was würde dich sonst noch interessieren?
Mich interessiert total viel rundherum. Was ich aber jetzt generell über den Job hier sagen kann, dass ich alle 4 Jahre ist normalerweise der Botschafter da oder manchmal bleibt er auch 5 Jahre, ist es eigentlich jedes Mal wie eine neue Arbeit, weil es ändert sich so innerhalb der Organisation und innerhalb des Haushalts hier. Wir arbeiten ja sehr, sehr eng zusammen mit dem Chef oder mit der Chefin. Letztes Mal, die letzte Botschafterin war eine Chefin. Da hat man eigentlich das Gefühl, man hat einen neuen Job angefangen. Sonst glaube ich,
wirklich? So stark unterscheidet sich das dann auch. Aber wie jetzt für dich als Koch? Also was?
Die Abläufe sind andere.
Weil der eine ist mehr Mikromanagement.
Der andere sagt, mach irgendwas, ich vertraue dir.
Oder wie?
Ja, und dann gibt es halt viele verschiedene Schwerpunkte. Also es gibt Botschafter, die haben hauptsächlich einen politischen Schwerpunkt. Dann gibt es Botschafter, die gehen auf die kulturelle Seite. Dann hat man dann hier viele Film-Events oder irgendwelche kleinen Hauskonzerte. Ja. Das passiert ja auch immer wieder, aber es gibt halt so verstärkte Geschichten, was jeder Botschafter halt mehr oder weniger
feiert. Wo er seinen Schwerpunkt legt. Ja. Ne? Und das ändert natürlich, was man hier für Farbe reinkriegt
an
Gästen auch. Ne?
Ja, das ist so, ja.
Aber ich meine, alle müssen ja Gäste empfangen. Es kann jetzt keiner sagen, oh, ich bin nur Botschafter, die Residenz lasse ich mal zugesperrt. Das ist ja eigentlich ein öffentlicher Raum.
Ja, das gehört ja auch zur Diplomatie dazu, dass man Kontakte pflegt und die auch aufbaut. Und da muss man Empfänger und Events machen, damit man das überhaupt leisten kann. Ja.
Ich habe das jetzt so interpretiert, dir wird erstmal noch nicht langweilig hier.
Nee, im Moment noch nicht. Nee.
Ja gut, vielen Dank. Lieber
bitte,
Robert,
bitte, bitte.
Danke dir sehr für dieses Gespräch. Ja, wir haben zusammen nicht eine ganze Flasche, aber immerhin ein ganzes Glas Night Timber British Sparkling getrunken. Aus dem Jahr 2014, der aktuelle Jahrgang, habe ich das richtig gesagt?
Genau, und das ist der Tillington Single Vineyard und den lege ich euch sehr ans Herz.
Vielen Dank, dass wir den probieren durften. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.